ich muss einen kleinen Nachtrag leisten. Ich muss sagen, es war gestern sehr interessant nach dem Abend. Ich wollte eigentlich möglichst schnell durch diese Tür hinaus und nach Hause. Denn ich war gestern relativ müde, noch vom Wochenende. Dann wird das Jahresfest des Bengelhauses und das ist immer anstrengend. Und außerdem haben wir Mittwochmorgens im Bengelhaus Gebetsfrühstück. Und da beginnen wir schon um 6.45 Uhr und das ist für Studenten Mitternacht. Aber das mit dem schnell hier raus, das ging nicht, denn ich wurde in einige Gespräche verwickelt. Und die waren interessant. Und da habe ich eins gemerkt, das Thema, das eigentlich meines Erachtens klar ist, von der Sache her, von Paulus her, von Luther her, das ist doch gar nicht so einfach für uns. Das gärt, das reibt. Gerecht allein aus Gnade. Das ist nicht leicht zu packen. Das war immer wieder die Frage, und welchen Rang haben denn doch die Werke? Und der Gehorsam und die Tat. Und jetzt, so haben wir es gestern nicht gesprochen, um meine Gesprächspartner jetzt nicht zu verwirren, aber im Hinterkopf rechnen wir, ist nicht doch vielleicht 90% und 10? Oder vielleicht nur 99 und 1? Aber ein bisschen Werk ist doch auch dabei. Oder? Ich meine nein. Ganz eindeutig nein. Und das macht deutlich der Aufbau des Römerbriefes, wo Paulus ganz klar durch seinen Aufbau auch die Aussage unterstreicht. Und es ist das dritte Kapitel, wo er ausführt, dass kein Mensch, weder Jude noch Griechen, weder Jude noch Heiden, durch Werke gerettet werden. Das ist Römer 9 und dann Römer 3 am Anfang und dann kommt Römer 3 ab Vers 21 und da lautet die Verkündigung des Paulus klipp und klar, sie sind allesamt Juden und Griechen, Juden und Heiden, Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht. Aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus geschenkt ist. Und jetzt ist mir eines wichtig. Das wurde gestern Abend hoffentlich noch deutlich im letzten Punkt. Wir müssen über Werke reden. Wir müssen über die Bedeutung der Gebote reden für den Glauben. Aber wir dürfen die Rechtfertigung allein aus Gnade nicht vermischen mit den Werken. Und das ist die große Gefahr. Paulus spricht darüber im Römerbrief, im Galaterbrief, in allen Briefen hintereinander. Zuerst muss klar sein, diese messerscharfe Schneide, Rechtfertigung, gerettet, allein durch den Glauben. Und liebe Geschwister, wenn wir hoffentlich in den nächsten Jahren zunehmend in unserem Land über Mission reden, dann laden wir ein zum Glauben allein aus Gnade. Dann laden wir ein, die Gnade zu ergreifen und nicht Werke zu tun. Die Werke folgen dem Glauben nach. Aber wir laden ein zu einem Glauben allein aufgrund der Gnade und nichts anderes. Diese Botschaft ist eine Herausforderung für uns ständig. Aber ich glaube, wir müssen sie so deutlich sagen, oder ich glaube, dass wir es so deutlich sagen müssen, dieses allein aus Glauben, das ist Evangelium. Und das ist evangelisch. Und das ist eine gute Botschaft. Und alles andere ist Vermischung. Und jetzt einfach nochmal das klar, das zuerst klar als Eingangstor des Römerbriefes. Rechtfertigung allein aus Gnaden. Und dann hört Paulus nicht auf. Sondern dann kommen auch die Werke. Und dann kommt auch die Frage, welche Bedeutung hat das Gebot für den Glauben. Aber erst nach dieser Klarheit. Denn wir stehen ständig in der Gefahr von zwei Fehlwegen. Der erste Fehlweg, wir verstehen das Werk als Schlüssel zum Himmel. Dass wir uns Gottes Gnade verdienen könnten. Dass wir uns Lohn verdienen und so mit dem Himmel belohnt werden. Das ist der erste Fehlweg. Und der zweite Fehlweg ist, und das zeigt ja der Aufbau des Römerbriefs, ich habe es schon angedeutet, dass wir dann sagen, ja, wir sind dann gerettet, dann ist die Frage, wie wir leben, völlig gleichgültig. Das war dann ja die Frage der Römer, ich habe schon darauf verwiesen, wohl eine Anfrage aus der Gemeinde in Rom, sollen wir nun sagen, sollten wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Und dann die Antwort, das sei ferne. Liebe Geschwister im Herrn, weil wir in der Bibel so häufig das Gebot hören, ist die Frage nach dem Werk und dem Gebot nicht ausgeblendet. Das wäre eine falsche biblische Lehre. Aber es ist die Frage, wie ist die Zuordnung zur Gerechtigkeit allein durch Gnade und Glauben. So, das war der Nachtrag. Und jetzt zu heute, ich lese den Text Römer 7, 7 bis 25. Und wenn Sie unter diesem Text stöhnen, wie ich, dann leiden wir gemeinsam, ich habe ihn nicht rausgesucht. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden. Das sei ferne. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust am Gesetz, an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Ich werde zu diesem Text nur einige Andeutungen machen können, da genügt ein Abend nicht, um diesen Text zu entfalten, der würde reichen für eine Abendbibelschule, also für 5 Abende. Da hätte man Material genug. Glaube am Abgrund, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Es ist interessant, dass Paulus vor diesem Kapitel in Römer 6, und wir haben schon gemerkt, ich halte den Aufbau des Römerbriefes für ganz entscheidend, um auch diesen Abschnitt richtig einzuordnen, in Römer 6 spricht er vom Leben der Christen. Da, wo offensichtlich eine Parole an Paulus weitergegeben wurde, an sein Ohr drang, sollen wir denn in der Sünde bleiben, sollen wir noch mehr sündigen, dann erweist sich die Gnade auch mächtiger. Da antwortet Paulus nein, und dann kommt diese Stelle in Römer 6, wir sind mit Christus gestorben und begraben, um mit ihm in einem neuen Leben zu wandeln. Es geht also um das neue Leben des Christen. Und da hinein jetzt in der Folge dieser Text. Wir werden am Schluss noch einmal auf die Frage kommen, gilt dieser Text denn dem Paulus oder den Christen vor der Bekehrung oder nach der Bekehrung? Das ist der Hauptstreitpunkt um dieses Kapitel. Sagt ein Christ, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, schreit ein Christ hinaus, ich elender Mensch, oder ist das der Mensch vor der Bekehrung? Das ist die Streitfrage über diesem Kapitel. Ich komme am Schluss noch einmal darauf zurück. Zunächst eine erste Beobachtung. Es ist das Ringen um die Bedeutung des Gesetzes. Auf der Folie habe ich die Gliederung abgedruckt, und so können Sie den Vortrag verfolgen. Und außer dieser ersten Beobachtung stelle ich da nur Fragen. Die dürfen Sie dann beantworten. Ich sage allerdings auch etwas dazu. Interessant in diesem Abschnitt, wie wichtig wieder das Wort des Gesetz ist. Und das ist natürlich für Paulus das Alte Testament und ganz besonders die 5 Bücher Mose, die Tora. Gesetz ist die Übersetzung des hebräischen Wortes Torah, zunächst ins Griechische mit dem Wort Gesetz und dann im Deutschen auch so übernommen. Die Grundbedeutung heißt Weisung. Es geht um die 5 Bücher Mose, aber auch um das ganze Alte Testament. Wir merken, wie intensiv sich Paulus damit auseinandergesetzt hat mit der Bibel der Juden, die auch seine Bibel war. Und nun in der Begegnung mit Jesus eine neue Auslegung des Gesetzes, und der bekehrte Paulus, diese bekehrten, zu Jesus bekehrten Juden, im Ringen um das Verständnis ihrer Bibel. Wir merken auch, dass diese ihre Bibel, das unser heutiges Altes Testament, vom Judentum oder von der Urgemeinde, die hauptsächlich aus Juden bestand, nicht verworfen und abgelehnt wurde, sodass unsere Bibel dieses Alte Testament voll und ganz beinhaltet und zu Recht. Also ein Ringen um die Bibel des Judentums und der Urgemeinde. Es ist die Bibel Jesu. Wie verstehen wir dieses Wort jetzt nach dem Kommen Jesu, nach der Bekehrung zu Jesus? Und darum geht es auch zu einem großen Teil in diesem Abschnitt. Und Paulus geht jetzt zur ersten Frage nach, ist denn das Gesetz schlecht? Ist das Gesetz Sünde? Und das hieß ja dann, wir müssen im Grunde, müssten, wenn wir dies positiv beantworten würden, dann müssten wir das Gesetz abstoßen, raus aus der Heiligen Schrift. Hochinteressant, dass es immer auch in der Kirche ein Ringen gab um den Kanon, also um die Sammlung der Schrift. Was gehört dazu? Ich möchte jetzt nicht da groß ausholen, aber es ist hochinteressant. Bis in die Gegenwart ist das umstritten. Was ist Grundlage für den Glauben? Welche Schrift? Ist denn das Gesetz schlecht? Ist das Gesetz Sünde? Paulus stellt fest in Vers 7, ist das Gesetz Sünde? Die Frage, die er aufwirft, und dann die Antwort in Vers 12, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Gottes Geist, geistlich, im Gegensatz zu mir, ich aber bin fleischlich. Und dann noch einmal in Vers 16, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. Die Frage, ist denn das Gesetz schlecht, ist das Gesetz Sünde, wird eindeutig mit einem Nein beantwortet. Das Gesetz, das dem Volk Israel gegeben wurde, und das wir im Alten Testament vorfinden, ist heilig, gerecht und gut. Und wenn man diese Eigenschaftsworte genau betrachtet, dann sind es Worte, die man sonst von wem verwendet? Heilig, gerecht und gut. Von Gott. Und damit ist ganz klar hier, das Gesetz ist von Gott gegeben. Und das, was ja auch im Alten Testament zu lesen ist, das Gesetz ist Israel durch Mose gegeben. Aber es ist Wort Gottes. Es kommt von Gott. Es hat die gleiche Eigenschaft wie Gott. Heilig, gerecht und gut. Frage, nächste Frage, was bewirkt das Gesetz? Eine erste Antwort, das Gesetz bewirkt Erkenntnis der Sünde. Das durchzieht ebenfalls den Römerbrief. Das hatten wir schon in Kapitel 3, ich habe schon darauf hingewiesen, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Machen wir uns klar, nicht, dass es ohne Gesetz keine Sünde gibt. Aber auf die Sünde werde ich erst aufmerksam, wenn mir gesagt wird, was Sünde ist. Das Gesetz als Gottes Wort macht Sünde bewusst. Wo kein Gebot ist, ist keine Sündenerkenntnis. Wo kein Wort Gottes ist, ist keine Sündenerkenntnis. War interessant, wir haben jüngst eine Diskussion gehabt, predigen wir noch klar genug, was Sünde ist? Gibt es unter der Verkündigung noch Erkenntnis der Sünde? Und wenn das nicht geschieht, wobei es ist immer gefährlich, so allgemein zu reden, nicht? Aber wenn das nicht mehr geschieht oder wenig geschieht, dann stimmt etwas an der Verkündigung nicht. Denn durch die Verkündigung, durch das Wort Gottes, kommt Erkenntnis der Sünde. Jesaja 6. Jesaja begegnet Gott. Und als der Prophet Jesaja Gott begegnet, dann sagt er nicht, toll, Mensch, hatte ich ein Erlebnis. Ich bin Gott begegnet. So sagt, weh mir, ich vergehe. Ich bin unreiner Lippen. Ich habe gesündigt. Und Sie kennen ja alle die Geschichte vom ersten Zwangskirchgänger, also dem ersten Konfirmanden, das war der Petrus. Da hat Jesus sein Boot beschlagnahmt als Kanzel und dann musste Petrus mit, ob er wollte oder nicht. Das war also der erste Zwangshörer. Und nach dieser Verkündigung, Jesus sagt, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Unter der Verkündigung Jesu wurde ihm klar, ich bin ein Sünder. Natürlich geht Paulus noch einen Schritt weiter und sagt, das Gebot reizt geradezu zur Sünde. Vielleicht kennen wir das aus manchen Phasen unseres Lebens, wo uns das Gebot gereizt hat, dagegen zu verstoßen. In der Schule, du sollst nicht abschreiben. Oder was uns zu Hause gesagt wurde und dann doch in der Pubertät gegen den Vater, gegen die Mutter. Guck einmal, wie weit ich komme mit der Übertretung. Neulich sagte mir einer, er sei vom Ort X nach Y in 50 Minuten gefahren. Ich sage bewusst nicht die Strecke, dass sie niemand identifizieren können.
Dann sagte ich, dann bist du aber ständig zu schnell gefahren. Sagte, ja, es war auch Nacht.
Das Gebot auch als Herausforderung, als ein Reiz. Am Gebot entsteht auch die Versuchung. Das beginnt mit 1. Mose 3. Sollte Gott gesagt haben. Und dann entsteht die Versuchung am Gebot. Machen wir uns diese zwei Eigenschaften klar. Das Gebot reizt auch. Und das Gebot deckt die Sünde auf. Und da kommt jetzt das Gebot in eine ganz große Spannung. Und das sagt uns hier Paulus in Vers 10. Und so fand sich, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Das Gebot, das zum Leben gegeben war, das ist das Ziel der Gebote. Das Leben Gottes nicht als Lohn zu bekommen, ich erinnere an gestern, sondern das Leben zu bewahren. Und jetzt geschieht das Gegenteil. Das, was zum Leben gegeben war, das wird zum Tod. Sehen Sie, und jetzt möchte ich das sagen, das ist das Fatale der Verführung. Das ist das Fatale des Bösen in dieser Welt, dass das Gute verkehrt wird, dass das Gute umgedreht wird in seinem Ziel, in seiner Bedeutung. Und was wird das Gesetz außer der Erkenntnis der Sünde? Den Tod. Nein, nicht eigentlich das Gesetz bewirkt den Tod, aber die Sünde, die das Gebot zum Anlass nimmt, um zu verführen, bewirkt den Tod. Und so sind wir mit Gottes Wort in eine letzte Konfrontation gestellt. Es geht um Leben oder Tod. Die Sünde dreht das gute Gebot um und bewirkt den Tod. Wir sind damit schon bei der nächsten Frage, was bewirkt die Sünde? Beantwortet den Tod ganz klar. Wir haben das unmittelbar im Abschnitt davor, im Kapitel davor, Römer 6, Vers 23. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Gottes Gabe aber ist ewiges Leben. Und jetzt legen wir diesen Vers noch einmal im Kontext unserer ganzen Thematik aus. Dann lesen wir hier, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Haben Sie das Wort noch genau im Ohr? Der Lohn aber für die Sündlosigkeit ist das ewige Leben. Nein, steht nicht da. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Gottes Gabe aber ist das ewige Leben. Wir stehen alle unter dem Verhängnis desselben Soldes, des gleichen Lohnes. Letztlich gibt es eine Gerechtigkeit, die wirklich alle gleich trifft. Und das ist das Ende unseres Lebens. Der Tod ist nach biblischer Aussage nicht biologisch begründet, sondern theologisch, von Gott her, als Lohn für die Sünde. Wir sterben nicht, weil wir alt werden und krank sind. Das ist vordergründig. Das kann man untersuchen. Das kann man erklären. Dahinter sieht die Bibel eine tiefere Wirklichkeit. Wir sterben, weil Gott den Tod verhängt hat, weil Gott unser Leben begrenzt, weil wir Sünder sind. Der Sünde Sold ist der Tod. Liebe Geschwister, jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt, auf den komme ich am Schluss noch einmal zurück. Wem gilt dieses Kapitel 7? Dem Christen Paulus oder dem Nichtchristen Paulus? Spricht Paulus von sich nach oder vor seiner Bekehrung? Gilt dieses Wort Christen? Ich nehme auf, dass die meisten hier im Raum, die sind ganz bewusst. Wäre schönste, wenn es alle wären. Sprechen, spricht dieses Kapitel von Christen oder spricht es von Nichtchristen? Und sehen Sie, da haben wir wieder eine Linie. Auch wenn wir bekehrt sind, wenn wir Christen sind, gilt uns, dass der leibliche Tod noch vor uns steht. Und gilt uns noch eine Doppelexistenz in dieser Welt, dass wir in Jesus schon das ewige Leben haben und doch noch auf unseren leiblichen Tod zugehen. Und wir brauchen uns gar nichts vormachen. Dieser Weg kann auch für Christen sehr schwer sein und sehr schmerzlich und sehr angefochten und sehr einsam. Was bewirkt die Sünde als zweite Frage? Was bewirkt die Sünde? Die Sünde bewirkt in mir eine ungeheure Spannung. Jetzt lese ich die Verse 14 bis 16 und da braucht man nichts dazu sagen. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Es drückt den Willen Gottes aus und ist heilig, gerecht und gut. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. Ich will das Gute. Ich kenne das Gute. Und ich tue es trotzdem oft nicht. Und liebe Geschwister, ich glaube, dass das auch von Christen gilt. Dass wir diese Spannung erleben, immer wieder. Nicht immer im gleichen Maße. Und dass das unserem Glauben, unser Leben als Christen ganz häufig in eine ganz tiefe Zerreißprobe bringt. Dass wir eigentlich wüssten, was recht ist und dass wir es auch tun wollen, aber dass wir es häufig nicht können und häufig auch nicht wollen. Eine ungeheure Spannung, die sich dann löst in dem Schrei, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dieser Zerrissenheit? Und dann die Antwort, ich danke dir, es ist geschehen. Lassen Sie mich noch einen Satz hinzufügen. Ich glaube nicht nur, dass das uns Christen so geht, sondern dass es auch andere Menschen erleiden. Es gibt viele Menschen, die gute Vorsätze haben, die Gutes tun wollen. Viele Menschen, die treu sein wollen, die ehrlich sein wollen und die auch das erleben, dass wir es nicht können. Aber ich glaube auch, dass wir das erleben als Christen, diese ungeheure Spannung. Eine weitere Frage, wer ist denn nun verantwortlich dafür? Wer ist denn verantwortlich dafür? Paulus sagt, die Sünde. Die Sünde wirkt. Da sind ja scharfe Verse von Vers 17 bis 19. So tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Löst sich da Paulus aus der Verantwortung? Schiebt er da nicht die Verantwortung ab? Die Sünde wird, nicht ich. Ich denke, dass Paulus in diesem Abschnitt bewusst ganz pointiert, ganz zugespitzt spricht, weil er die Macht der Sünde ausdrücken möchte.
Ich denke, dass Paulus hier kein Entweder-Oder aufbaut, sondern dass Paulus hier auf die Macht der Sünde verweist und an anderer Stelle eben von der Verantwortung des Menschen spricht. Ich denke, es ist, wie es 1. Mose 3 zeigt, die Sünde entsteht durch Verführung. Eine Macht, die von außen kommt. Aber es ist der Mensch, der dann die Sünde tut und deshalb auch verantwortlich ist für sein Tun. Aber Paulus zeigt damit, Sünde ist nicht nur eine menschliche Größe, sondern sie ist eine übermenschliche Größe. Und deshalb darf man die Sünde nicht verharmlosen. Und wir machen es falsch, wenn wir die Macht der Sünde verharmlosen. Sünde ist für Paulus eine überpersonale Macht. Genauso wie der Tod und natürlich der Teufel. Es ist alles aus dem Bereich des Bösen, aber die Bibel kann unterschiedliche Aspekte davon betonen. Und machen wir uns klar, gegen diese Macht hat der Mensch an sich überhaupt keine Chance. Und gegenüber dieser Macht hat auch der Christ an sich, auf sich gestützt, überhaupt keine Chance. Weil es eine Macht ist, die stärker ist als der Mensch. Und der Mensch erkennt diese Macht nur, wenn er das Wort Gottes hört. Diese Macht, die stärker ist als er. Und dann kommt er erst recht in diese Spannung, die Paulus hier ausdrückt. Letzte Frage. Wem gilt dieses Wort? Ich habe schon angedeutet, das durchzieht den Streit um Römer 7. Und ich gebe gerne zu, dass Menschen, die etwas anderes vertreten, das mit guten Argumenten tun. Ich persönlich bin aber überzeugt, dass hier der Christ Paulus redet, der diese Spannung auch als Christ erlebt, der auch die Macht der Sünde noch als eine Wirklichkeit erlebt und der nur eines tun kann, schreien, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Tod, auf den ich noch zugehe, als Lohn der Sünde, dieser todverfallene Leib, auf den auch die Macht der Sünde noch einen Einfluss hat. Dank sei Gott, durch Jesus Christus ist er schon geschehen. Wie komme ich zu dieser Meinung, dass hier der Christ Paulus spricht? Durch die Stellung im Römerbrief. Durch Kapitel 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und zwar für die, die in dieser Spannung in Christus Jesus sind. Und durch Kapitel 7, Vers 24 folgender. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. So diene ich nun. Das ist natürlich kein freiwilliger Dienst der Sünde. Nicht, dass Paulus hier sagen würde, wir fahren zweigleisig und das mit vollem Bewusstsein. Nein, das ist etwas, was immer wieder geschieht. Und dessen kann sich Paulus letztendlich nicht entziehen. Die Tatsache, dass wir immer wieder schuldig werden. Die Tatsache, dass wir immer wieder schwach werden. Die Tatsache, dass wir immer wieder scheitern. Ich möchte das noch einmal unterstreichen am Vater unser Gebet, wenn Jesus uns das Gebet lehrt und führe uns nicht und führe uns unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, dann ist dieses Gebet ein tägliches Gebet. Täglich vergib uns unsere Schuld. Der Christ in dieser Spannung. Und da wäre es jetzt interessant, wenn wir von unseren Erfahrungen sprechen könnten, wie es uns geht, wo wir schwach sind, wo unser Geist schwach ist, und das Fleisch auch. Es ist nicht immer so, dass der Geist willig ist und das Fleisch wach. Manchmal ist auch der Geist nicht willig. Wo wir Schwächen haben im Glauben, wo uns manches zu viel ist, wo wir angefochten sind und verführt zur Sünde. Ich denke, das kennen wir alle zu gut, da brauche ich keine Beispiele nennen. Der Schluss. Nun mache ich etwas, was man nicht tun soll. Der Schluss dauert mindestens noch 5 Minuten. Der Schluss sollte immer kurz sein. Deshalb warne ich Sie vor, dass Sie nicht sagen, Homilette ist schlecht, der ist 3-mal durchgestartet. Nein, es ist ein längerer Schluss. Ich habe gestern eine heikle Aussage gewagt. Ich weiß, ich wage heikle Aussagen. Deshalb gehe ich auch nachher wieder zum Hinterausgang raus. Ich habe die lutherische Formulierung aufgenommen, wir sind gerechtfertigt und Sünder zugleich. Bis zu unserem Tod als Christen. Ich bin überzeugt, dass wir das nicht abschaffen können. Dass wir nicht sündlos leben können, nicht sündlos werden. Sondern wir sind immer beides miteinander und beides vermischt. Und wir können nicht sagen, jetzt bin ich gerade sündlos und jetzt bin ich wieder nicht so arg sündlos. Heute war es gut und morgen ist es nicht so gut. Sondern wir sind immer alles beides ineinander untrennbar. So wie man Saft und Sprudel mischt, das können wir nicht trennen. Das wird erst getrennt in der neuen Wirklichkeit, der neuen Schöpfung. Wenn wir dieses Leben vollendet haben, dann scheidet Jesus. Dann trennt er diese Elemente, die wir nicht trennen können in uns. Das ist meine Überzeugung. Deshalb leben wir keine Doppelexistenz, einmal gerecht und einmal Sünder, sondern wir sind beides in einem. Und dann habe ich gesagt, wir sind das in Christus. Und das ist das Neue des christlichen Glaubens, das ist das Neue des Glaubens an Jesus im Unterschied zum Gesetz. In dieser Spannung, die Paulus in Römer 7 aufzeigt, bin ich in Christus. Ich bin in Christus nicht nur als der Geheiligte, als der Gerechte, sondern ich bin in Christus ganz und gar, weil ich zu ihm gehöre. Und ich gehöre auch zu ihm als Sünder. Wenn wir sagen würden, ich bin als Gerechter in Christus und als Sünder bin ich draußen, dann hätten wir das Gesetz wieder aufgerichtet. Aber das sei ferne. Ich werde noch sagen, wenn wir aus dem in Christus herausfallen, wir fallen nicht heraus, weil wir bis zum Lebensende Gerechter und Sünder sind. Wir fallen anders heraus. Ich habe eine Folie gemalt, die bitte ich jetzt aufzulegen. Ich muss aber dazu sagen, ich bin grafisch nicht so gebildet. Das ist auch handschriftlich. Wir haben unten die Linie der alte Mensch, die blaue Linie. Und dieser alte Mensch, der Mensch unter dem Gesetz der Sünde, bleibt, so verstehe ich Römer 7, eine Wirklichkeit bis zu unserem Tod. Und eine Wirklichkeit, unter der wir leiden, und eine Wirklichkeit, die uns in eine große Spannung hineinführt, der Spannung von Römer 7. Bis zum Tod. Und diese Wirklichkeit ist mit der Bekehrung überlagert von einer zweiten Wirklichkeit, nämlich der neue Mensch. Und das bin ich jetzt schon ganz. Das werde ich nicht so allmählich. Das ist ein falsches Verständnis der Heiligung. Sondern ich bin jetzt der ganze neue Mensch. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Und das ist meine Wirklichkeit. Und ich finde, wir machen ein falsches christliches Menschenbild, wenn wir meinten, wir könnten jetzt das Blaue abdecken. Das heißt nicht, dass damit Sünde legitimiert wird, dass wir damit Sünde rechtfertigen, dass wir sagen, dann ist doch egal. Nein, das wäre völlig falsch. Aber das ist die Wirklichkeit unseres Lebens. So, und jetzt hörte ich am Sonntag von unserem Gastreferenten beim Jahresfest, der Arzt hätte ihm gesagt, Bewegung und wichtige Ernährung sei wichtig. Deshalb bewege ich mich jetzt. Als dieser Mensch in dieser großen Spannung, die Paulus erlitten hat, der noch unter der Macht der Sünde leidet, weil er nicht gänzlich entnommen ist, weil sie noch auf ihn wirkt in dieser Welt, weil es noch Verführung gibt, weil es noch die Macht der Sünde gibt, die Macht des Teufels, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, der unseren Glauben gefährdet. In dieser Wirklichkeit und in dieser Spannung bin ich schon ganz gerecht und heilig durch Jesus. Und mit diesem ganzen zerrissenen Wesen bin ich in Christus. Und ich meine, das bewahrt mich vor einer schizophrenen christlichen Existenz. Und jetzt möchte ich sagen, wann falle ich heraus von diesem in Christus? Dieses in Christus ist für mich geprägt von drei Grundlinien. Erstens, ganz die Gnade. Zweitens, gerufen zum Gehorsam. Gerufen zum Gehorsam. Das gilt uns Christen. Gerufen zur Nachfolge. Gerufen, Jesus nachzumachen. Und gleichzeitig immer wieder versagen. Aber weil in Christus können wir die Vergebung in Anspruch nehmen und von der Vergebung leben. Ganz die Gnade. Gerufen zum Gehorsam. Und wenn wir fehlen, die Vergebung in Anspruch nehmen. Und wir fallen aus diesem in Christus heraus, wenn wir dieses drei nicht mehr beieinander haben. Wenn wir eines verabsolutieren, wenn wir sagen, die Gnade genügt, also dann lasst uns sündigen. Wenn wir sagen, die Gnade genügt nicht ganz, also müssen wir noch auf Werke setzen. Wenn wir in der Sünde bleiben und nicht die Vergebung in Anspruch nehmen, dann fallen wir raus. Aber in dieser Dreiheit, das ist mein christlicher Dreitaktmotor, das gibt es heute fast nicht mehr, Dreitaktmotoren, aber die Drei ist ja eine gute geistliche Zahl. Dieser Dreitaktmotor ist christliche Existenz. Und mit diesem Dreitaktmotor bin ich in Christus. Und zwar als Gerechtfertigter und als Sünder. Und liebe Freunde, wenn wir in dieser Ganzheit nicht in Christus sind, dann meine ich, leben wir nicht das Evangelium, sondern richten das Gesetz auf. Zum Schluss. Ganz zum Schluss, zum absoluten Schluss. Was heißt es für die Stunden der Anfechtung? Für die Stunden der Anfechtung. Dass, weil ich in Christus bin, ich es mit ihm besprechen kann. Das ist das Entscheidende. In den Stunden der Anfechtung bin ich nicht weg. In den Stunden der Spannung bin ich nicht weg. Sondern in den Stunden der Spannung und der Anfechtung bin ich in Christus. Und dann kann ich zu Jesus sagen, du Jesus, ich will es. Ich will es. Und ich kann es. Heute es. Aber sei du bei mir und trage du mich. Und gib du mir das bisschen Kraft, das ich brauche. Und halte du mich in dieser meinen schweren Stunde. wenn wir in Christus sind, kämpfen wir nicht alleine, sondern kämpft Jesus für uns. Und das können wir uns dann auch gegenseitig zusagen. Du, Jesus trägt dich. Jesus hilft dir. Jesus steht dir bei. Denn alleine schaffst du sowieso nicht. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte hoffen, dass das stimmt, dass ich ganz zu dir gehöre, auch mit meiner Schwachheit. Ich möchte hoffen, dass dies stimmt, dass ich ganz zu dir gehöre, auch in dieser Spannung, dass ich einmal will und einmal nicht will, wenn ich meine Schwachheit fühle, dass ich dann in dir bin, weil du meine Schwachheit getragen hast. Jesus, ich hoffe, dass dies stimmt und dass du bei mir bist, nicht als der mich überfordert, sondern als der mir unter die Arme greift und mich trägt. Und Jesus, ich hoffe, dass dies stimmt, damit ich immer wieder Vergebung erfahre und neue Kraft bekomme, dass ich neu anfangen kann, weil mich deine Gnade trägt. Ich möchte dich bitten für alle, die im Moment unter dieser Spannung seufzen, dass du ihnen hilfst, beistehst, sie hältst, bei dir hältst, im Glauben hältst. Ich möchte dich bitten für alle Angefochtenen, angefochten im Glauben, angefochten von Sünde, wie auch immer, dass du sie bewahrst. Ich möchte dich bitten, dass du uns so führst, dass wir bei dir bleiben können, weil du bei uns bist. Amen.